Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Computer? Hatte der einen Nadeldrucker und Bluescreen? Dann sind Sie echt alt, sorry. Aber vielleicht war Ihr erster Computer ja auch ein Tablet. Dann Glückwunsch. Aber egal welcher Generation Sie angehören, eins ist ziemlich unwahrscheinlich, nämlich dass Sie in der Schule echten Informatikunterricht hatten oder haben. Also wirklich programmieren gelernt haben. Das ist nämlich bis heute eine Seltenheit in Deutschland. Warum das so ist? Unter anderem dazu habe ich Bücher herausgesucht. Ein Buch über die digitale Steinzeit gewissermaßen. Ein Buch über die ersten Computer, die übrigens weiblich waren. Und ein Buch darüber, warum Deutschland in Sachen Digitalisierung auch heute so hinterherhängt. Und spätestens damit sind wir dann auch wieder beim Informatikunterricht. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Das Sachbuchmagazin heute mit Büchern rund um die Digitalisierung. Und Stichwort Digitalisierung. Kennen Sie noch diesen Satz hier, diese Aufforderung? Macht das Internet aus, ich muss telefonieren. Wenn Sie den noch kennen, wenn Sie diesen Satz noch kennen, dann sind Sie alt. Dann stammen Sie nämlich aus der digitalen Steinzeit. Und Geschichten aus dieser digitalen Steinzeit hat Adrian Lobe aufgeschrieben. Adrian Lobe ist Politikwissenschaftler und Autor mit Faible fürs Digitale. Hallo, Herr Lobe.
Hallo, guten Tag.
Ja, ich selbst muss ja sagen, ich bin sogar so alt, ich kenne nicht nur diesen Satz noch, ich kenne das auch noch als Jugendlicher extra in die Stadtbücherei zu gehen, um dann für 5 Mark eine Viertelstunde lang ins Internet zu können. Ohne jetzt eine Jahreszahl zu nennen, wie alt, Herr Lobe, sind Sie anhand eines typischen ersten Interneterlebnisses?
Also ich habe mich beim Schreiben des Buches tatsächlich sehr alt gefühlt, weil natürlich jetzt andere Benchmarks oder Vergleichsgruppen herhalten müssen, die Generation TikTok oder die Generation Instagram. Ich würde mich selber auch gar nicht so als Digital Native bezeichnen. Ich habe sozusagen einen analogen Migrationshintergrund, weil ich mit Kassetten aufgewachsen bin, mit der Bravo Sport, die es damals noch als Printausgabe gab. Und ich kenne auch noch die Ermahnungen der Eltern, dass man dann doch mal die Netzverbindung trennen muss, A, weil es zu teuer wurde oder B, weil jemand tatsächlich telefonieren wollte.
Dass Sie jetzt gerade die Ermahnung Ihrer Eltern erwähnen, die wundert mich ein bisschen, weil Ihr Vater war doch Informatiker. Waren Sie damit nicht uns anderen ein Stückchen voraus?
Sicherlich, aber ich meine, in Stuttgart war damals der gleiche Telefonvertrag wie in Hamburg oder Berlin und das war ja damals auch wirklich sündhaft teuer. Tarife gingen, ich habe das auch mal nachrecherchiert für das Buch, von, ich glaube, 5 Mark oder 20 Mark die Stunde in diesen einschlägigen Internetcafés und das war tatsächlich teurer als die Sex-Hotline, so wie ich das auch beschrieben habe. Und dementsprechend musste man da auch informationell einfach ein bisschen Maß halten. Wobei es war ja damals auch so, dass der Seitenaufbau durch diese langsame Verbindung sehr, sehr zögerlich war. Das ruckelte und rumpelte. Und wenn man dann mal schnell Informationen haben wollte im Urlaub oder so, dann hat man tatsächlich auch zum Videotext gegriffen. Der war schneller und auch kostenlos.
Ich habe beim Lesen ständig gedacht, ach Mensch, stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Das gab's ja auch. ICQ, StudiVZ, AltaVista, alles vergessen. Und das ist ja eigentlich erstaunlich. Sie schreiben, man hat doch immer gesagt, Achtung, das Internet vergisst nie. Und trotzdem sind eben diese Anfangsjahre des Internets ziemlich vergessen. Sie schreiben sogar, zur digitalen Steinzeit gäbe es kaum Quellen. Wie kann das sein?
Ja, es ist wirklich schwierig, in diesen ganzen Sedimentschichten zu graben. Man findet nicht auf Anhieb was. Jetzt in diesem Jahr ist die Seite StudiVZ abgeschaltet worden. Ich hatte da auch ein Profil.
Die gab es noch bis zu diesem Jahr?
Die gab es noch. Immerhin. Das wurde aufgespaltet, glaube ich, in SchülerVZ und MeinVZ. Das waren verschiedene Ableger. Aber die Server sind runter und sie kommen da auch nicht mehr an ihre Daten ran. Ich habe das versucht und habe da noch irgendwo aus einem Mailpostfach mein altes Passwort und meinen Nutzernamen herausgekramt. Aber da war nichts zu machen und dementsprechend sind dann auch alle Pinnwandeinträge Fotos perdu. Das finden sie so nicht mehr. Und das fand ich beim Schreiben des Buchs auch sehr interessant, dass dieser Mahnsatz, das Internet vergisst nichts, eigentlich auch so nicht gilt, weil das Internet wie so eine Art natürlichen Filter, könnte man das vielleicht bezeichnen. Und das wird dann von diesen gigantischen Datenmassen und Datenmengen, die jeden Tag hinzukommen, überlagert. Und es gibt noch ein weiteres Beispiel, das ist MySpace. Da gab es infolge einer Servermigration, also die Betreiber wollten eben die Server wechseln und das Datenmaterial überspielen. Und dabei sind, glaube ich, stundenweise unzählige Musiktitel verloren gegangen und dementsprechend dann auch das, was man da auf seinem Profil hatte. Und das findet man nicht. Und das ist eigentlich auch die schöne Dialektik daran, dass über diese Explosion der Datenmenge am Ende doch wieder Privatsphäre hergestellt werden kann.
Also StudiVZ, MySpace und dann gibt es natürlich auch noch diese Plattformen, bei denen man sich heute noch nicht mal mehr dafür interessiert, ob sie eigentlich noch Server haben, wie zum Beispiel Second Life. Ich finde das wirklich beeindruckende ja, dass sie wirklich so unfassbar viele Details ausgegraben haben. Wirklich auf jeder Seite habe ich an 5 Stellen gedacht, ach ja, stimmt ja. Wenn das so schwierig ist, wie sind Sie denn vorgegangen, rein handwerklich?
Rein handwerklich bin ich zunächst mal auf YouTube gegangen, um mich ein bisschen einzugrooven. Also ich habe so diese Begleitmusik, dieses seltsame melodische Geräusch des Modems mir dann nochmal angehört. Und da war ich dann irgendwie so ein bisschen auch wieder zurück in den 90ern. Und Sie können natürlich auch über Zeitungsarchive in gewisser Weise Dinge finden. Es gibt aber auch noch ein sehr nützliches Instrument, das ist das Internet Archive. Das ist eine private Organisation. Die haben ihre Server in einer Kathedrale in San Francisco und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, Screenshots aller Seiten zu machen und das auch mit einer sehr schönen Systematik. Da können Sie, glaube ich, bis 1996 zurückgehen und dann beispielsweise die frühen Webseiten von Spiegel Online und auch zum Teil von Alta Vista noch aufrufen. Und das ist wie so eine Art digitales Museum, wo Sie dann zurück zum Web 1.0 gehen können. Und das ist schon so ein Throwback in die Vergangenheit, wenn man das dann mit der heutigen Diskussion mit Metaverse und so weiter sieht, dann ist das wirklich tatsächlich die digitale Steinzeit.
Sie schreiben viel Technikgeschichte, Digitalgeschichte. Ich hatte aber dann doch beim Lesen immer den Eindruck, eigentlich es geht jetzt gar nicht unbedingt so sehr um Gadgets, sondern auch um ein Zeitgefühl, was Sie da transportieren, was sich auch sehr verändert hat oder was hat Sie interessiert?
Das habe ich auch versucht darzustellen, dieses Generationengefühl, wie ich es bezeichnet habe, der Schwellengeneration, die ein bisschen zwischen den Stühlen war. Auf der einen Seite dieses analoge Rüstgepäck der Elterngeneration. Mein Erdkundelehrer hat damals noch Dias gezeigt und dann diese neue, schöne digitale Welt, die da auf einen zukam und wo wir dann als Digital Natives oder Digital Immigrants dann drin waren und das wie so eine Art unbeschriebenes Blatt war, wo man neue Regeln definieren konnte, wo man dann auch seine eigenen Homepages hatte. Da hat man ja keine Facebook-Gruppen oder sowas eröffnet, das gab es ja damals noch nicht, sondern man hat sehr stümperhaft und rudimentär Webseiten gebastelt und die dann auch verziert, so wie man vielleicht sein Zimmer tapeziert hat. Und dieses Gefühl, etwas Neues beschreiben zu können, das war natürlich auch sehr spannend und für uns als Jugendliche damals insofern, weil das die Elterngeneration überhaupt nicht verstanden hat. Also weder die Politik noch die Lehrer, die alten analogen Autoritäten, die haben immer gesagt, so ein bisschen wie Kaiser Wilhelm, das ist nur so eine vorübergehende Erscheinung und wer braucht denn das eigentlich und passt nur auf, wer sich da alles in den digitalen Bahnhofskneipen herumtummelt. Aber dieses leicht Verbotene hat natürlich auch den Reiz ausgemacht, da unterwegs zu sein und andere Leute kennenzulernen und das Ganze ja vielleicht sogar ein Stück weit zu urbanisieren.
Das Spannende ist natürlich, dass Ihr Buch nicht nur diese ersten Anfangsjahre des Internet beschreibt, sondern sich natürlich dann auch fast bis in die Gegenwart vorrobbt. Und mir ging das so beim Lesen, dass ich an vielen Stellen irgendwie so ein bisschen nostalgische Gefühle hatte, aber an vielen Stellen dann auch dachte, oh gut, dass das alles vorbei ist. Mit welchen Gefühlen haben Sie recherchiert?
Sicherlich auch mit gemischten Gefühlen. Also ich möchte auch nicht mehr die 56 Kilobyte Leitung haben, wo man dann 20 Minuten warten muss, bis sich grafische Elemente aufgebaut
haben. Oder gebündelt beide ISDN-Leitungen. Das war schnell.
Das war dann der Quantensprung, wo man dann eben nicht mehr die Modemverbindung hatte. Da musste ja das digitale Signal des Computers analog moduliert werden. Sprich, man konnte entweder nur telefonieren oder surfen. Ich glaube, allein für den Familienfrieden ist ISDN schon ein Segen oder dann DSL, weil man dann parallel auf Netflix unterwegs sein kann oder noch telefonieren kann. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch mit Wehmut, weil heute natürlich diese Überwachungsmöglichkeiten sehr viel größer sind. Wir haben das jetzt aktuell auch gehört mit der Vorratsdatenspeicherung. Da ist ja auch gewisserweise die Vorstellung, dass man an den digitalen Raum mit analogen Sicherheitsmaßnahmen herantritt. Also wenn ich höre, dass überall die IP-Adresse gespeichert wird, ich laufe auch nicht im öffentlichen Raum rum und habe ein Kennzeichen oder meine Personalausweisnummer auf der Stirn geschrieben. Insofern habe ich ambivalente Gefühle, was jetzt diese Internetnostalgie betrifft. Aber es ist auch sehr lustig, was man dann zum Teil erfährt. Allein schon diese Internetwerbung mit Boris Becker, ich bin drin, mit diesem eindeutig unzweideutigen Satz. Das war schon auch sehr lustig beim Recherchieren.
Jetzt hat nicht nur die Überwachung via Internet massiv zugenommen, auch irgendwie so der Tonfall hat sich geändert, ne? Also ich habe auch so manchmal gedacht irgendwie so, ja, früher hat man sich dann da virtuell angestupst oder hat gegruschelt, heute wird geschimpft und geblockt. Das ist jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt. Aber war das Internet früher irgendwie unschuldiger?
Unschuldiger würde ich vielleicht nicht sagen. Also die Anonymität des Internets, die ja von Anfang an da war, ist natürlich auch eine Gefahr. Damals hat man noch nicht von Cybergrooming gesprochen, aber das gab es natürlich damals auch schon, dass sich eben Pädokriminelle in diesen Netzwerken tummelten. Nach meinem Dafürhalten war der Ton aber noch nicht so gereizt, wie er es heute ist. Und da spiegelt das Internet sicherlich auch die gesellschaftlichen Entwicklungen, die Individualisierung, der ökonomische Druck, der sich dann sicherlich auch im Tonfall niederschlägt. Aber diese, ja, Instrumente wie Gruscheln, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es hatte damals noch ein bisschen mehr WG-Charakter und nicht so den Mall-Charakter einer total durchkommerzialisierten und überwachten digitalen Sphäre.
Das sagt Adrian Lobe. Er hat uns sein neues Buch mitgebracht und das heißt Macht das Internet aus, ich muss telefonieren. Kuriose Geschichten aus der digitalen Steinzeit. Das ist bei CH Beck erschienen. Und ich danke Ihnen, Herr Lobe, sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Wir sehen uns heute Sachbücher zur Digitalisierung an, auch über die Geschichte des Computers und des Internets. Und als ich dann gesucht habe, welche Bücher denn für die Sendung interessant sind, da ist mir aufgefallen, es gibt nur so wenig Bücher von Frauen oder über Frauen in der IT. Und dann habe ich meine Kollegin Jenny Gensmer gebeten, nach den Frauen in der IT zu suchen. Jenny Gensmer ist nämlich Redakteurin bei unserem Magazin Breitband und auch viel persönlich in Sachen Frauen und Coden unterwegs. Und was sie herausgesucht hat, das erzählt sie uns jetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ja, du hast uns also ein Buch mitgebracht, das die US-amerikanische Autorin und Sängerin Claire Evans geschrieben hat. Broadband, The Untold Story of the Women Who Made the Internet. Also die unerzählte Geschichte der Frauen, die das Internet geschaffen haben. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch, aber Internet sei Dank kann man es ja auch in der englischen, in der amerikanischen Originalausgabe bestellen. Also was sind das für Frauen und wie erzählt Claire Evans von denen?
Also Claire Evans erzählt keine Heldinnengeschichte. Was sie macht, ist in ihrem Buch ein Gegennarrativ zu entwerfen. Und zwar zu den Genie- und Garagengeschichten von jungen Hackern und Unternehmensgründern des Silicon Valley, also Männer meistens. Und sie zeigt mit einem ganz großen Verständnis, technischem Verständnis und wie ich finde auch einer großen Leichtigkeit im Erzählen, dass Frauen in jedem Moment der Geschichte des Internets schon da gewesen sind und auch, wie sehr die Geschichte des Computers selbst eine weibliche ist. Mhm. 1892 hat die US-Marine eine Anzeige in der New York Times geschaltet, A Computer Wanted. Und da hat man aber keine Maschine gesucht, die gab es in dieser Form damals natürlich noch nicht, sondern einen Menschen, der in ihrer Forschungsabteilung arbeitet und zwar mit Stift und Papier. Computer war die Bezeichnung für Frauenjobs und diese Frauen, die muss man sich vorstellen, saßen in großen Teams zusammen, haben Sternkonstellationen berechnet, haben Raketenflugbahnen berechnet, Verschlüsselungscode geknackt. Also quasi sowas wie Mathematik als Service geleistet, so könnte man sich das vorstellen. Frauen waren so sehr mit der Berechnung technischer Abläufe assoziiert, dass man die Arbeit der ersten Großrechner nicht in sowas wie Pferdestärken oder sowas quantifiziert hat, sondern in Mädchenjahren. Es gab sogar das Wort Kilogirls.
Wenn der Computer früher mal eigentlich eine Frau war, also rein weiblich konnotiert war, wann hat das denn aufgehört? Wann ist das Computerrechnen zu so einer männlichen Domäne geworden?
Ich glaube, dafür ist ganz wichtig zu verstehen, dass das lange keine Arbeit war, die einen Experten oder gar einen Expertinnenstatus hatte. Diese Frauen, auch wenn sie außergewöhnliche Mathematikerinnen waren, die hatten einfach keine hoch angesehenen Jobs. Das arbeitet Claire Evans auch immer wieder heraus, etwa am Beispiel der 6 ENIAC-Frauen, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs den US-Rechner ENIAC bedient haben, ohne Anleitung wohlgemerkt. Man zeigte ihnen da einfach diese begehbaren Monster aus tausenden Kabeln. Ja, man konnte quasi in diesen Computern herumlaufen, aus Kabeln tausenden Elektronenröhren. Und sie haben das geschafft, Stück für Stück diesen Computer zu verstehen und zum Rechnen zu bringen. Und als der ENIAC dann der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, da druckten die Zeitungen ausschließlich die Bilder der Männer, die diesen ENIAC gebaut haben. Was es aber bedeutet, so eine komplexe Maschine zum Laufen zu bringen, das war entweder niemandem klar oder es hat niemanden interessiert. Dieses Konzept von Software, das hat maßgeblich Grace Hopper erdacht und auch entwickelt. Sie wollte nämlich, dass das Programmieren einfacher wird, dass es auch eine einheitliche Sprache für unterschiedliche Geräte gibt. Und mit diesem Anspruch hat sie die erste Programmiersprache auf den Weg gebracht. Das wurde dann COBOL. Das Programmieren, das wurde professioneller und die Arbeit damit extrem aufgewertet. Und was passiert? Aus Programmierjobs sind Männerjobs geworden, ganz schnell. Und der Heimcomputer, der wurde massiv an Männer beworben. Wenn sie doch nur so gut kochen könnte, wie Honeywell rechnen. Das konnte man in einer Anzeige Ende der 60er Jahre lesen. Also ein Marketing-Sprech, was ziemlich viel ausgesagt hat über das Frauenbild in dieser Zeit.
Das erinnert mich ein bisschen an Harald Schmidt, der in den 90ern auch den Spruch machte, die Mikrowelle sei der Computer für Frauen.
Jetzt hat sich eine Weile gehalten.
Ja, jetzt heißt dieses Buch die unerzählte Geschichte der Frauen, die das Internet geschaffen haben. Wie erzählt denn jetzt Evans diese noch recht junge Geschichte?
Das Buch, das wird zur Mitte sehr viel reportagiger als am Anfang des Buches, denn Claire Evans trifft die vielen Frauen auch persönlich, die heute so um die 60, 70 Jahre alt sind. Stacey Horn zum Beispiel, die hat in den späten 80er Jahren eine lokale Online-Community aufgebaut, die hieß Echo und versammelte in New York Intellektuelle und KünstlerInnen in einem rein textbasierten Messageboard-System. Darin gab es lebhafte Diskussionen. Stacey Horn hat aber früh verstanden, dass man sich um diese Diskussion auch kümmern muss und die moderiert. Leider hat dieses Projekt allerdings niemals so viel Funding bekommen, dass es die Möglichkeiten hatte, in das World Wide Web umzuziehen, das sich dann Anfang der 90er Jahre durchgesetzt hat. Und dazu noch eine Anmerkung. Dieses Web von Tim Berners-Lee, das ist auch nur eine Version, um online Dokumente mit Links zu vernetzen, also wie unser Internet ja funktioniert. In den Jahren zuvor hat es viele Unternehmen gegeben, häufig unter weiblicher Führung, die schon ganz viel mit Hyperlink-Systemen experimentiert haben. Auch die hätten sich anstelle des World Wide Web durchsetzen können.
Haben sie aber nicht. Hat Evans irgendeine Erklärung dafür, warum sich die Technologien der Frauen nicht durchgesetzt haben?
Ich glaube, über das Buch wird einem das eher klar. Und Evans sagt an keiner Stelle, Frauen hätten die besseren Technologien entworfen als Männer zum Beispiel. Was sie aber deutlich macht, ist, dass es auch andere Technologieentwürfe in der Geschichte gegeben hat und dass sie oft wertegetrieben waren. Programmiersprachen, soziale Netzwerke, verlinkte Informationen, das sind Technologien, an denen Frauen beteiligt waren, die wollten, dass Technik einfacher ist, dass Technik zugänglicher ist, interoperabel und dass die Menschen und auch die Technologien so eine Art Fürsorge brauchen. Mhm. Und das unterscheidet sich, finde ich, massiv von diesen vielen CEOs, großen Unternehmen, die sagen, wir liefern hier nur eine Plattform, Technik ist neutral und was darauf passiert, das ist nicht unsere Angelegenheit. Und damit, finde ich, haben wir uns jetzt ganz preiswerte Technologien geschaffen, aber eben auch massive gesellschaftliche Probleme. Und Claire Evans zeigt, dass die Technologiegeschichte in jedem Moment hätte anders abbiegen können.
Nachlesen kann man das in dem Buch Broadband, The Untold Story of the Women Who Made the Internet. Ein Buch von Claire Evans. Und vorgestellt hat es uns Jenny Gensmeier. Dankeschön.
Gern.
Erschienen ist das Buch bei Random House Penguin und es kostet, je nachdem, welche Ausgabe Sie bestellen und wo Sie bestellen, ungefähr so zwischen 8 und 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Lesart
mit Sachbüchern zur Digitalisierung. Und wie bei jeder Technologie stellen sich ja auch hier ethische Fragen. Und zu denen hat Wolfgang Huber ein Buch vorgelegt, eine Ethik der Digitalisierung. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, denn ich kenne jetzt Wolfgang Huber ehrlich gesagt eher so als Experten zwar für ethische Fragen, evangelischer Theologe, Bischof, war etliche Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat, aber als Experten für Digitales hatte ich ihn ehrlich gesagt noch nicht so auf dem Schirm. Und deshalb habe ich Vera Linz gebeten, sich das Buch vorzunehmen. Sie ist nämlich unsere Fachfrau für Digitales im Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Hallo.
Und offenbart jetzt das Buch eine völlig unbekannte Seite von Wolfgang Huber?
Nein, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und leider merkt man es dem Buch auch an, dass er kein Digitalexperte ist. Aber ich fand es trotzdem grundsätzlich interessant, dass sich Wolfgang Huber dieses Themas angenommen hat. Zumal ja Wissenschaft und Politik schon seit längerem darüber diskutieren, wie viel Digitalisierung der Gesellschaft gut tut und welche Kriterien dafür ausschlaggebend sind. Mhm. Und da stellt sich, finde ich, schon die Frage, kann die Kirche vielleicht ganz eigene Antworten liefern oder können Theologen eigene Antworten liefern?
Ja.
Und er verspricht ja, du sagtest, es ist eine Ethik der Digitalisierung, das ist ambitioniert. Aber ich muss sagen, auch wenn ich seinen ethischen Überlegungen im Großen und Ganzen zustimmen mag, der Erkenntnisgewinn des Buches ist für mich nur gering.
Jetzt ist Digitalisierung ein ziemlich breites Feld. Welche Aspekte greift denn Wolfgang Huber kritisch auf?
Naja, da geht's schon los. Was er im Buch macht, ist ein Rundumschlag bekannter Problematiken, der meist an der Oberfläche bleibt. Er kritisiert vieles, was ohnehin in der Kritik steht, also sprich Allgemeingut ist und worüber andere auch schon ausführlich geschrieben haben. Also etwa das soziale Netzwerk aufgrund ihres Designs süchtig machen können, dass sie Hate Speech fördern, dass ihre Nutzung zu Echokammern und geteilten Öffentlichkeiten führt. Da zitiert er ausführlich aus Jaron Lanier, der ja ein Buch darüber geschrieben hat, wie schädlich die sozialen Medien sind.
Klassiker.
Genau, Klassiker. Oder er mahnt, dass Algorithmen einen Bias enthalten könnten, also dass die Gefahr besteht, dass man ihnen Vorurteile einprogrammiert hat, weshalb ihr Einsatz eben gefährlich sein kann. Er warnt auch davor, dass Roboter in der Pflege menschliche Zuwendung verdrängen könnten. Er geht also quer beet durch viele Themen durch, die wir hier täglich diskutieren, aber er geht nicht in die Tiefe. Und dann bleibt er auch wieder vage und reißt Fragestellungen nur an. Ich bringe nur mal ein Beispiel. Er erklärt die Funktionsweise von NFTs, also digitalen Unikaten auf dem Kunstmarkt, beklagt dann die neue Dimension der Kommerzialisierung von Kunst durch diese NFTs, ohne dies überhaupt zu begründen. Das ist dann eine Kritik, die steht im Raum, mit der man eigentlich nichts anfangen kann, wenn man es nicht schon selber weiß.
Jetzt soll es ja aber in diesem Buch doch um eine Ethik der Digitalisierung gehen. Also wie beschreibt er seinen ethischen Ansatz, mit dem den Herausforderungen der Digitalisierung begegnet werden soll?
Das fand ich in der Tat erhellend und auch absolut begrüßenswert. Seine Betrachtungen zu einer Verantwortungsethik, wie er sie nennt, genau diese müsse nämlich bei der digitalen Transformation zum Tragen kommen, in Abgrenzung zu anderen ethischen Ansätzen, die er auch beschreibt, zum Beispiel einer Pflichtethik. Verantwortungsethik bedeutet, dass der Mensch die ihm anvertrauten Möglichkeiten nutzen soll für die Bewahrung und Förderung der Menschheit und auch der nichtmenschlichen Natur. Das ist die Definition von ihm. Und diesen Ansatz begründet er auch ausführlich. Also er nimmt Bezug auf Hannah Arendt, Max Weber oder auf den Philosophen Hans Jonas, der für ein Prinzip vorausschauender Vorsicht plädiert, das durch Abwägung geprägt ist und den Verzicht auf die Formulierung absoluter Gewissheiten. Das finde ich beachtlich, das eben so auch einzuschränken. Und da liest man und merkt man auch, dass er viel Wissen und Kompetenzen auf dem Gebiet der Ethik hat.
Das finde ich jetzt spannend. Was folgt denn daraus praktisch? Macht Wolfgang Huber konkrete Vorschläge?
Naja, da kommen wir eben wieder auf den Ausgangspunkt meiner Kritik zurück. Denn ich muss sagen, dass es ihm nicht gelingt, seine Kompetenz im Bereich der Ethik überzeugend auf die Alltagsfragen der Digitalisierung runterzubrechen.
Schade.
Also ja, genau. Was soll konkret getan werden? Das ist die Frage. Und da stellt er dann allgemeine Forderungen, die sind richtig, die sind auch bekannt. Etwa, dass digitale Technologie dem Menschen dienen muss und dass der Mensch im Interesse des Gemeinwohls, ich sag's mal mit meinen Worten, der Bestimmer sein muss über die Maschinen. Er bringt auch Beispiele, wo er diesen Ansatz gefährdet sieht, also die Monopolposition der Internetgiganten oder durch die, wie er es nennt, Selbstverletzung der NutzerInnen, die ihre Daten, Zitat, gleichmütig den Überwachungskapitalisten überlassen.
Also, Selbstverletzung.
Ja, zu wenig Bewusstsein beklagt er da. Auch den Einsatz von KI sieht er doch unzureichend geregelt. Er wird dann aber nicht konkreter. Und das, obwohl wirklich in allen Feldern viele Vorschläge vorliegen, wie man die Probleme angehen kann. Und das fand ich wirklich ärgerlich, denn hier steckt ja wirklich der Teufel im Detail. Und das auszuleuchten, das ist die Arbeit. Und es gibt so viele kluge Menschen, die darüber nachdenken, wie reguliert man KI, wie reguliert man die großen Internetkonzerne? Was heißt es, wenn der Mensch sich mit der KI eine Maschine geschaffen hat, die ihm in ganz neuen Dimensionen überlegen ist? Da gibt es also viel Kluges zu auf dem Markt bereits und dass er darauf gar nicht eingeht, sondern nur allgemein bleibt. Das fand ich nicht nur unbefriedigend, sondern auf mich persönlich hat es auch den Eindruck erweckt, er ist nicht up to date.
Das sagt Vera Lenz über Wolfgang Huber und sein Buch Menschen, Götter und Maschinen, eine Ethik der Digitalisierung. Das Buch kostet 18 Euro und ist im Beck Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Deutschland ist manchmal ein echtes technologisches Desaster, das hat die Pandemie ja gezeigt. So viel hat da nicht geklappt, also in Behörden und Verwaltungen oder zum Beispiel, dass die Gesundheitsämter die Corona-Zahlen zumindest im ersten Pandemiejahr noch ernsthaft ans Robert-Koch-Institut gefaxt haben. Oder an den Schulen, wochenlanger Schulausfall, weil der Unterricht digital schon daran scheitert, dass manche Lehrkräfte gar keine E-Mail-Adresse hatten und manche auch gar keine wollten. Da könnte jetzt wahrscheinlich jeder noch seine ganz persönliche Anekdote hinzufügen, und zwar egal, auf welcher Seite man sitzt. Auch Michael Reschke erzählte einige Digitalisierungsanekdoten aus der Pandemie in seinem Buch Digitalwüste Deutschland. Michael Reschke ist Wissenschaftler und Diplom-Ingenieur, ist Professor an der Uni Stuttgart und leitet dort das Höchstleistungsrechenzentrum. Und ich habe ihn in die Lesart eingeladen. Diese Anekdoten, Herr Reschke, die sind ja in Ihren Augen trotzdem mehr als Anekdoten. Für wie groß halten Sie denn Deutschlands Rückstand in der Digitalisierung?
Deutschland steht in allen Berichten, die wir bekommen, über OECD, über EU-Berichte, steht Deutschland irgendwo im unteren Drittel. Und je nachdem, welchen Bericht man anschaut, sind wir dann irgendwie 23. von 27 oder irgendwie 35. von 45 oder so. Deutschland steht tatsächlich wirklich objektiv betrachtet schlecht da. Es sind nicht nur die Anekdoten, das, was man so erlebt, wenn man irgendwo unterwegs ist und sich denkt, das müsste doch jetzt funktionieren, sei das bei Behörden, sei das aber auch teilweise bei Firmen. Das ist tatsächlich ein Symptom und nicht zufällig ein Ausreißer.
Ist das bei Ihnen auch der leicht irritierte Blick eines Österreichers auf Deutschland?
Das würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil Österreich zwar ein bisschen besser ist, teilweise sich vor allem in der Infrastruktur besser aufgestellt hat, aber natürlich ähnliche Probleme hat in den Bereichen, wo man größere Organisationseinheiten hat. Das können Firmen sein, das können auch Verwaltungen sein, wo dann einfach die Aufgabe relativ komplex ist, das muss man anerkennen, aber halt auch die Haltung gegenüber der Digitalisierung extrem negativ ist und alle Leute versuchen, das möglichst vor sich herzuschieben. Also ich würde nicht als Österreicher sagen, ja, ihr lieben Deutschen, jetzt lernt mal was von uns, aber ich würde sagen, ja, in ein paar Bereichen sind wir vielleicht ein bisschen besser.
Ich finde ganz spannend an Ihrem Buch, dass es bei allem, naja, ich will nicht sagen Frust, aber bei aller Hoffnung, dass sich da vielleicht dann doch mal was tut, dass es doch auch relativ viel Verständnis transportiert, dass es eben doch alles andere als trivial ist, zum Beispiel Behördenvorgänge wirklich zu digitalisieren und nicht nur digital abzuspeichern. Also gibt es auch Gründe dafür, dass wir da so langsam sind?
Als wir begonnen haben, über das Buch zu diskutieren, wollte ich eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben über Simulationen, Computersimulationen und diese Dinge. Und hat ein längeres Gespräch mit einem Verlagskollegen und wir haben uns das dann erzählt und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir darüber ein Buch machen, dann müssen wir zumindest versuchen, deutlich zu machen, worum es geht, weil es gibt ja beliebig viele Bücher, in denen halt im Wesentlichen drinnen steht, entweder Deutschland ist ganz schlecht in der Digitalisierung und alles ist schlimm, oder es gibt dann auf der anderen Seite diese Bücher, die sagen, um Gottes Willen, jetzt kommt die Digitalisierung, unsere Kultur geht unter, ja, der Untergang des Abendlandes durch Digitalisierung wird da so ein bisschen korportiert. Und ich habe gesagt, wenn wir das machen, dann schreiben wir ein seriöses Buch. Ein Buch, wo wir ernsthaft sagen, liebe Leute, schaut euch mal die Dinge an, geht an die Dinge entspannt ran, schaut euch genau an, wo die Probleme sind, schaut euch an, welche Lösungen möglich sind, aber setzt euch nicht hin und sagt entweder Hurra, digital, das ist alles super. Wir sehen eine ganze Reihe von Projekten, wo man mit Hurra und mit Millionen in Projekte reingegangen ist und am Schluss gesagt hat, oje, hat alles nicht funktioniert, ja, weil zu viel Hurra ist in der Digitalisierung auch nicht gut. Und auf der anderen Seite wollte ich sagen, also liebe Leute, fürchtet euch nicht davor. Das ist möglich, das ist machbar und das bringt uns auch tatsächlich was. Und deswegen habe ich versucht, so ein bisschen zu erklären, wo eigentlich dann noch die Hintergründe sind. Ja, weil man ja als Kunde, wenn man zu einer Behörde geht oder bei einer Firma ist, dann sieht man nur, es funktioniert nicht, ist frustriert. Ja, in der Pandemie ist es dann recht sichtbar geworden. Und dann kommen oft so Diskussionen auf, ignoriert mich die Firma, ignoriert mich die Behörde. Wir hatten vor 3-4 Wochen eine Diskussion in Stuttgart. Das Ordnungsamt hatte Probleme, so viele Anträge abzuarbeiten. Die Leute standen auf der Straße Schlange und die Mitarbeiter waren frustriert und die Kunden waren logischerweise frustriert. Und da habe ich mir gedacht, ja Leute, lest mein Buch und dann setzt euch mal hin und dann geht mal eure Prozesse durch und digitalisiert es und ihr werdet sehen, die Mitarbeiter sind glücklicher und die Kunden sind glücklicher.
Das haben Sie jetzt ganz bescheiden geschildert, dass man das in Ihrem Buch lesen kann und dann gut umsetzen kann. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, in der Industrie gibt es viele Bereiche, wo Deutschland, zu meiner Überraschung muss ich sagen, in Ihren Augen tatsächlich wegweisend sei. Sie schreiben auch, naja, eigentlich seit vielen, vielen Jahren schon steht das in jedem Regierungsprogramm drin, wie wichtig die Digitalisierung ist. Das heißt, irgendwie sowohl Wirtschaft als auch Politik, als auch aus Ihrer Sicht die Wissenschaft sind ja eigentlich gewappnet in der Theorie. Aber in der Praxis passiert so wenig. Warum?
Ja, die Sichtweise, die ich darauf habe, das muss man immer so ein bisschen aus der Erfahrung auch sehen. Ich habe mich viel mit Kollegen aus der Wissenschaft unterhalten. Ich habe sehr viel mit Firmen zu tun. Wir haben hunderte von Firmen, mit denen wir in Projekten in ganz Europa unterwegs sind. Und die Erfahrung war, in manchen Bereichen ist ein gewisser Druck da und eine gewisse Offenheit, das zu machen. Und deswegen ist Deutschland bei der Automobilindustrie, auch dort, wo Airbus-Werke und Entwicklungen in Deutschland sind, auch in der pharmazeutischen Industrie, die sind da rangegangen in den 90er Jahren und haben gesagt, wir müssen das machen, weil wir sonst ein Problem haben. Und damit stehen sie gut da. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder Leute getroffen, die dann in verantwortlichen Bereichen waren und sagen, ja, davon verstehe ich nichts, das habe ich nicht gelernt. Und dann ist mir aufgefallen in meinen eigenen Vorlesungen, ich halte Vorlesungen für Maschinenbauer, muss die Informatik-Grundlagenvorlesung halten, da war immer so die erste Frage von mir, ja, wie viele von Ihnen haben denn jetzt im Schulunterricht was über Informatik gehört, ein bisschen Programmieren und so. Und diese Zahl ist kleiner geworden im Laufe der Zeit.
Wird weniger.
Wird weniger, wo die Studierenden sagen, ja, wir haben in der Schule was gemacht. Und im Laufe der Zeit ist bei mir, hat sich der Eindruck verstärkt, im Prinzip haben wir so ein Mentalitätsproblem, ein Einstellungsproblem und wir haben ein Ausbildungsproblem.
Dieses Mentalitätsproblem, auf das kommen wir noch. Um das vielleicht ein bisschen zu beheben, braucht es eben, dass wir auch dieses Ausbildungsproblem angehen. Sie sagen gerade, es gibt eher immer weniger Informatikunterricht. Und man könnte ja in der Tat den Eindruck gewinnen, wenn es in der Schule um Digitales geht, dann eigentlich eher als ein Thema, vor dem man warnen muss, weil es irgendwie die Kinder überfordert und in die Unmündigkeit bringt. Was schwebt Ihnen stattdessen vor? Wie müsste Digitalunterricht, wie müsste Informatikunterricht aussehen?
Wir müssen anfangen in dem Alter, wo die Kinder in der Lage sind, abstrakt zu denken. Das kommt dann nach Aussage von Experten irgendwann so 10. bis 12. Lebensjahr. Da muss man reingehen und muss anfangen, ihnen die Abstraktion zu erklären. Es geht in der Digitalisierung immer darum zu sagen, ich mache hier nicht irgendwas einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, sondern zu sagen, okay, das ist ein Prozess. Ein Antrag von einem Bürger kommt rein und dann wird der Antrag so und so bearbeitet und dann muss das und das rauskommen. Ja? Und diese Abstraktion, die kann man den Kindern in relativ jungen Jahren schon beibringen. Und dann sollte man ihnen unbedingt erklären, wie ein Rechner funktioniert und ihnen auch zeigen, wie man einen Rechner steuern kann. Und das müssen dann die Informatikexperten ausarbeiten. Ich habe mit sehr vielen klugen Informatiklehrern gesprochen, die sehr gute Ideen haben, wie man das in Lehrpläne umsetzt. Aber man muss anfangen, das zu tun, damit, wenn einer mit mittleren Reife, mit Abitur aus der Schule rausgeht, dass er weiß, wie ein Rechner funktioniert, dass er weiß, wie er einen Rechner in Betrieb nehmen kann, betätigen kann und dann auch benutzen kann.
In der Hoffnung, dass dieses Wissen dann zu einem Mentalitätswechsel führt, weil Sie schreiben in Ihrem Buch, wir neigen in Deutschland sehr dazu, Digitalisierung entweder als die Superlösung für alles zu sehen, so Deus ex machina, die KI wird uns alle retten, oder als den großen Untergang, die KI macht sich selbstständig und bringt uns um.
Genau. Und das hat damit zu tun, ich habe mich dann auch mit Philosophen, Technikphilosophen und Philosophinnen ziemlich intensiv unterhalten. Und die haben gesagt, das ist so ein klassisches Phänomen, wenn man mit etwas nicht vertraut ist, wenn man etwas Unbekanntes hat, dann beginnt man das zu füllen. Das heißt, ich bin ahnungslos und die Optimisten unter uns sagen dann, wow, das muss super toll sein. Und die Pessimisten unter uns sagen, um Gottes Willen, das muss ja furchtbar sein. Und Wir haben die unglückliche Situation, und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich schreibe das Buch, haben die unglückliche Situation, dass wir wahnsinnig viele Bücher auf dem Markt haben, die sich mit der Frage beschäftigen, wo die Probleme in der Digitalisierung sind. Da ist durchaus einiges dabei, was richtig ist. Wir müssen über bestimmte Themen sprechen, das sage ich ja auch in meinem Buch. Aber das hat so das Bild entstehen lassen, ja, Digitalisierung ist furchtbar schlecht. Es gab Bücher darüber, dass die Kinder alle verblöden, weil sie ja irgendwie ein Handy oder ein Tablet haben und dass sich da sogar unser Gehirn verändern würde. Und dann gibt es Bücher darüber, dass eben, wie Sie es vorhin angesprochen haben, die KI oder generell der Computer die Kontrolle über uns übernimmt. Das findet man natürlich auch in diversen Filmen, die populär sind. Dort ist es ja okay, da geht es um den Plot irgendwie, das muss spannend sein. Ist natürlich nicht spannend, wenn man sagt, ich ziehe ihm den Stecker oder programmiere ich um. Das muss dann schon eine allwissende KI sein, die man dann irgendwie im letzten Moment noch zerstören kann.
Und sogar Stephen Hawking hat davor gewarnt, eine KI könne ein Untergang für die Menschheit sein. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt viele Bücher, die vor solchen Gefahren warnen. Aber sagen wir mal ehrlich, es gibt natürlich auch viele Bücher, die sagen, naja, wir müssen die Digitalisierung jetzt doch mal angehen. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, eigentlich ist das längst erkannt. Wie optimistisch, pessimistisch sind Sie, dass sich jetzt dann tatsächlich endlich mal was ändert?
Ja, wenn ich pessimistisch wäre, hätte ich das Buch nicht geschrieben, sondern hat gesagt, ich nehme meine vier Kinder und wandere aus und gehe irgendwo hin, wo sie besser ausgebildet werden. Ich habe es schon geschrieben in der Hoffnung, dass es eine Diskussion wieder voranbringt, die wir führen müssen. Und es gibt ein paar Punkte, die mich optimistisch stimmen schon. Die Bundesregierung hat das Recht auf schnelles Internet im Gesetz verankert, mit viel zu niedrigen Bandbreiten, aber immerhin erkannt, hoppla, das gehört doch eigentlich zur Infrastruktur eines entwickelnden Landes dazu. Und es gibt ein paar Dinge, die sich da entwickeln. Es ist nur furchtbar langsam und deswegen sage ich, Leute, es muss schneller gehen und es muss mutiger gehen. Und ich sage auch dazu, und das ist mir ganz wichtig, diese Themen, die die Pessimisten immer ansprechen, mit Überwachung, mit Datenschutz und so weiter, die gehören auf den Tisch und diskutiert. Derzeit werden die nicht diskutiert, sondern wir haben immer nur so, ja, die Polizeibehörden hätten gern Daten und das ist das eine, was man diskutiert und das andere ist, um Gottes Willen, Schutz der Privatsphäre. Dass das Dinge sind in ihrer Einschätzung, die wir irgendwann vor 100, 150 Jahren ausgehandelt haben mit unseren Regierungen und dass die in der digitalen Welt anders aussehen müssen. Ja, nicht in dem Sinn, dass wir persönliche Schutzrechte aufgeben, sondern in dem Sinn, dass wir persönliche Schutzrechte anpassen an das, was wir wollen. Das wird nicht diskutiert und das muss diskutiert werden. Und da muss die Politik auch mal einfach in die Bütt gehen und sagen, okay, das ist jetzt nichts, was ich nur ins Programm schreibe, kurz vor der Wahl, sondern das ist ein dickes Brett und das bohre ich jetzt auch. Und diese drei Themen sind es, die wir brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir infrastrukturell ausgestattet sind. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute ausbilden, damit wir endlich diese Bildungslücke schließen und mehr Leute da sind, die was davon verstehen. Und wir müssen definitiv die Frage klären, die sich an der Stelle mit dem Datenschutz und den daraus sich ergebenden Folgen, die dann von der KI ausgenutzt werden könnten, die Fragen müssen wir diskutieren.
Das sagt Michael Resch. Er hat das Buch geschrieben, Digital Wüste Deutschland. Das ist bei Heine erschienen, kostet 12 Euro. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Resch, für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hallo du, dem gerade der Rechner abschmiert.
Das darf doch nicht wahr sein.
Der nicht weiß, warum er dir jetzt diese Datei nicht konvertiert, warum er das Bild nicht importiert, warum zeigt er dir jetzt diese Grafik nicht an, hallo du, der gerade nicht ausdrucken kann.
Du sollst drucken!
Nicht verzweifeln und schreien.
Hau dieses Drecksteil doch!
Lass dir gesagt sein, du bist nicht allein.
Das war's von der Lesart. Heute mit Sachbüchern rund um die Digitalisierung. Machen Sie's gut. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.